Hallihallo, wir sind's, zwei mit einer braunen, schimmligen Masse überzogenen Menschen, die miteinander kämpfen. Hallo, Andreas Fröhlich.
Ja, hallo Kai Schwind, wir sind blitzgescheit, aber das halten wir geheim.
Das auch, oh Mann, da sind wir schon knietief im Thema heute. Computerwirren, wie ich beim letzten Mal gesagt habe, Angriff der Computerviren. Sag mal, weißt du noch, was dein erster Computer war? Hattest du überhaupt einen Computer zu Hause als Jugendlicher?
Nee, ich hatte nur ein Faxgerät und einen Anrufbeantworter.
Hast dann mit anderen gespielt, per Fax so hin und her gefaxt?
Ja, ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich hatte immer einen Laptop und das war ein Canon, glaube ich.
Aha, okay, das war aber dann schon später wahrscheinlich.
Wann hatte ich den ersten Computer? Ich würde sagen, so ein bisschen zu dieser Zeit hier.
Mhm. Anfang 90er.
Das muss so, ja, ich glaube 94. 94 okay, hatte ich den ersten Computer. Und du, vorher schon?
Vorher, genau. Ich habe tatsächlich meinen ersten Computer bekommen Ende der 80er. Da war ich so 11 oder so, also 87, glaube ich. Einen Amiga 500. Und jetzt halte dich fest, lieber Andreas, ich habe den noch. Ich habe den tatsächlich auch irgendwie mal
deswegen ist die Verbindung immer so schlecht.
Genau, der zieht ordentlich. Genau, ich funke hier auf dem Amiga 500. Ich habe den auch jetzt mal angeschlossen. Pass mal auf, wir sind ja hier so Geräuschefetischisten. Du hast beim letzten Mal schön deinen Nadeldrucker-Fax gezeigt. Und jetzt hör dir mal an, wie toll mein Amiga 500 klingt. So, ich lege mal hier, diese Disketten sind schon Knaller. Ich habe da noch ein paar. Die lege ich jetzt mal rein hier so. Auch schon toll, dieses Einrasten.
Es ist super,
so,
super
Sound. Dann dieses Knarzen ist klasse. So, und jetzt kommt gleich dieses, das ist wie eine Kaffeemaschine, finde ich. Es klingt wie so eine Espresso-Kaffeemaschine. Es röhrt ordentlich. Aber das ist toll. Es funktioniert leider noch sehr wenig. Ich habe hier noch so ein paar alte Spiele, die ich da hatte. Hier Gianna Sisters, Rick Dangerous, Sierra Adventures, Police Quest, Monkey Island.
Das hast du alles gespielt, ist ja der Wahnsinn.
Ich war ein bisschen so ein Zocki, genau.
Also das Einzige, und ich bin nicht so ein großer Computerspieler, aber Riven, das habe ich geliebt. Das fand ich ganz toll. Riven ist so ein Mystery-Ding irgendwie. Da läuft man durch Gegend und hört Musik und klickt irgendwelche Sachen an.
Okay,
das fand ich toll, aber...
So Rollenspiele, aber ich habe das dann mit Kumpels immer so gemeinsam gespielt vom Rechner. Also was die heute irgendwie dann natürlich übers Internet spielen zusammen, hat man dann nebeneinander gesessen und der eine hat gesteuert und der andere hat irgendwie mitgeschrieben und protokolliert oder so. Aber heute fehlt mir da irgendwie die Geduld zu. Ich bin irgendwie nicht mehr so ein Gamer, wie es als Jugendlicher war.
Das lässt
und
nach
natürlich
dann,
gibt es die Gefahr der Viren. Und da müssen wir jetzt mal genauer hingucken. Aber ich lese vielleicht erstmal den Klappentext. Kein Mensch kann von Computerviren angesteckt werden, aber ein viruskranker Computer kann tausende Menschenleben gefährden. Das erkennen unsere drei Detektive, als ihr eigener Computer abstürzt. Sie handeln sofort. Ihre Nachforschungen führen sie in die abenteuerliche Welt einer Werbefilmproduktion und auf die Spur eines genialen Spinners, der leider auch ein gefährlicher Erpresser ist. Ein Fall für die drei Fragezeichen und ganz speziell für Justus, den Computerfreak. So sieht es aus. Die Computerviren. Das ist mein Atmer dazu, Andreas.
So schlimm, ja?
Ja, ich sag mal, naja, wer will denn anfangen? Willst du mal sagen, wie du die Folge findest?
Ja, also ich finde die eigentlich gar nicht so schlecht. Ja, ich finde, das ist ein interessantes Thema. Es geht jetzt nicht um Sport, es gibt auch keine Musik. Es geht um Computerviren diesmal. Bildschirme implodieren oder explodieren. Da fragt man sich natürlich überhaupt, wie soll sowas funktionieren? Ich habe mal geguckt, im Buch steht da übrigens was, warum das so sein soll. Da steht wirklich... Ein Virus, der sich im Bildschirmadapter eines Überwachungsmonitors eingenistet hat, so dass der Elektronenstrahl, der die Zeilen erzeugt, verrückt spielt und das Gerät durch Überhitzung in Brand geraten lässt. Das ist die Erklärung im Buch. Das ist ja auf jeden Fall schon mal originell. Mhm. Ja, bei der Folge, was ich dann noch ganz originell fand, ist, dass wir Liz kennen, Elizabeth, die Freundin von Bob, obwohl die in der Folge, was ihren Charakter angeht, ziemlich farblos bleibt. Ja. Das finde ich, hätte man schon ein bisschen schöner machen können. Nicht so klischeehaft, so schablonenartig. Trotzdem, die Folge wird dann auch recht schnell spannend, finde ich. Auch die Interaktion zwischen uns ist ziemlich gut und erreicht dann hier im Manuskript auf Seite 9 absolut den Höhepunkt. Da habe ich mich gefreut, dachte, jetzt geht's wirklich richtig los. Da ruft jemand laut um Hilfe. Das ist super spannend, aber dann ist plötzlich innerhalb von einer Sekunde komplett die Luft aus der Folge raus. Da kippt die gesamte Story in sich zusammen, weil auf einmal eine Dose auftaucht, über die wir definitiv noch sprechen müssen.
Das
und dann sinkt
wir.
Die auch noch. Und ab dem Zeitpunkt, ganz ehrlich, habe ich die Folge nicht mehr ernst nehmen können. Als Hörer nicht und Bob irgendwie auch nicht, habe ich den Eindruck. Und jetzt deine Einschätzung, wie siehst du das Ganze? Du hast ja vorhin schon stark geatmet.
Ich habe schon stark geatmet und vor allem war ich baff, wie polarisierend diese Folge scheinbar ist. Ich habe im Vorfeld viele Nachrichten bekommen von Leuten, die sich schon drauf freuen, wie wir das jetzt besprechen. Mit allem von schlimmste Folge ever bis, das ist meine absolute Lieblingsfolge. Ich bin so gespannt. Und ich muss sagen, ich bin tatsächlich wirklich eigentlich ein bisschen enttäuscht, denn wenn man diese Computer, dieses Gimmick des Virus rausnimmt, ist das für meine Begriffe eine Crimebuster-Folge wie am Reißbrett entworfen.
Ja,
also
natürlich,
heute würde man
klar.
sagen, es hat eine KI geschrieben vielleicht. Typisches
also
Setting.
Ganz so schlimm ist es
wieder
nicht.
Wieder Filmbranche, keine besonders raffinierten Rätsel, einfache Clues hinfahren, dahin fahren, bisschen Action, einfach gestrickter Bösewicht, semi-aufregender Showdown und natürlich dann die Mädchen, ja, interessant.
Es wird Tennis gespielt.
Es wird Tennis gespielt, aber es ist halt auch bisschen dieses verstaubte, die Mädels, die wieder abnerven, voll doof, wo man irgendwann
ja, das ist nicht so,
so eine Grenze überschreitet. Also das Computer-Viren-Thema finde ich spannend, müssen wir uns gleich nochmal angucken, weil man natürlich da so einen leicht nostalgischen Blick auch drauf werfen kann. Und du hast es auch gesagt, ich finde, auch wenn die Sequenzen und die Szenen vielleicht hier und da cringig sind, es triggert eine schöne Spielfreude bei euch. Es macht total Spaß, euch zuzuhören. Und es gibt ganz viele Dreier-Fragezeichen-Szenen. Das fand ich sehr angenehm, dass Bob mal nicht weggeschickt wird, 10 Minuten lang oder so, sondern ihr seid viel zusammen und
das stimmt,
erarbeitet euch das. Das fand ich sehr schön. Hast du ein paar Facts zu dieser Folge für uns?
Ja, Facts habe ich und zwar geschrieben von G.H. Stone, in Amerika erschienen 1990, Originaltitel Fatal Error und das Hörspiel wurde veröffentlicht am 14. September 1992 und auch interessant, das ist übrigens die letzte US-Buchvorlage, denn mit dieser Folge wurden die Three Investigators in Amerika eingestellt.
Genau, richtig. Dann beginnt eine neue Ära. Das wird spannend auch für uns. Ich gucke mir gerade das Cover an. Werde natürlich ein bisschen nostalgisch warm, hier im wahrsten Sinne des Wortes, mit der brennenden Diskette. Aber dann ist ja da dieser Code auf dieser Diskette drauf, ne? 92AR4U.
Ja, weißt du, was das bedeuten soll?
Ich habe keine Ahnung. Ich habe mal ein bisschen versucht zu gucken, habe aber nichts gefunden.
Wann ist denn die Folge rausgekommen? Habe ich ja vorhin schon erzählt, 1992.
Richtig,
und 92. Was heißt AR? Was kann AR heißen? Wer hat das Cover gemacht?
Aida Rasch.
For you.
Wow.
Ja, kleines
super.
Mini-Rätsel auf dem Cover.
Das ist ja fein. Ja. Bob Andrews, high five.
Nein, das habe ich natürlich, also ich wäre auch gar nicht drauf gekommen. Das weiß jeder Zweite, der die Folge gehört hat und sich dann natürlich beim Hören des Cover angeguckt hat. Irgendwann kommt man denn darauf.
Sehr gut. Ich habe noch die Info bekommen, dass dieses Cover das letzte war, was Iger Rasch komplett analog gezeichnet hat. Also wirklich per Hand. Ab der nächsten Folge hat sie dann wohl auch teilweise digital gearbeitet. Die ist dann auf Mac umgestiegen beispielsweise und hat dann irgendwie auch, war immer sehr interessiert, so neue Programme auszuprobieren und hat viel digital dann auch gemacht. Und ironischerweise ist also diese Folge die letzte analoge. Müssen wir uns auch mal weiter angucken, wie
diese
Cover funktioniert.
Und das soll übrigens eins der deutschen Lieblingscover von G.H. Stone sein. Also sie fand das Cover ganz, ganz toll. Ja, das hat ihr gefallen.
Genau.
Ach Kai, eine Sache haben wir ja total vergessen. Unsere Tour. Wir haben es ja im März schon angedeutet.
Natürlich, wir haben da so eine Bombe gedroppt am Ende und das müssen wir jetzt wirklich tatsächlich noch mal ein bisschen mehr erzählen. Genau, wir gehen auf Tour. 2026 ist es soweit. Wo kommen wir denn überall hin? Haben wir denn da schon einen Plan?
Ja, wir wissen noch nicht alle Städte, aber ich weiß zum Beispiel schon und du weißt es auch, wir gehen zum Beispiel nach München, wir sind in Hannover, wir sind in Berlin, dann sind wir in Köln, in Essen, in Bremen, in Bielefeld und in Münster, soweit ich hier weiß.
Das sind schon ein paar, die feststehen und ihr findet aber alle Infos und Termine unter dreifragezeichen.de/bobcastlive. Und was richtig toll ist, der Vorverkauf, der startet ab jetzt. Das heißt, ihr könnt jetzt gucken und reinschauen. Und was wir machen, wir haben ja ein bisschen mysteriöses Motto uns überlegt, Andreas, ne? Der Sound der Kindheit.
Was das auch immer bedeuten soll. Wir wissen es jetzt eigentlich immer noch nicht so, was wir genau machen.
Wir haben ja stapelweise Hörspiele rumliegen.
Ja, und hören. Inspiration. Und, aber es ist noch nicht so richtig klar, was wir machen. Aber wir machen uns ran, damit wir es dann, wenn es losgeht, auch parat haben. Aber ich freue mich total.
Ich freue mich auch total auf dich und auf uns auf der Bühne und natürlich auf viele von euch da draußen, die hoffentlich zahlreich kommen und uns zuhören und mit uns mitspielen, was auch immer wir da machen. Es wird toll. Bisschen warten müssen wir noch, aber wir halten euch ein bisschen auf dem Laufenden hier in den Folgen auch. Mal gucken, vielleicht verraten wir immer mal was, oder? Schauen wir mal.
Okay, wunderbar. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir ins Hörspiel, oder Kai?
Unbedingt. Wir steigen ein, gehen direkt auf den Schrottplatz. Und Vorsicht, Andreas, Platz machen. Da kommt Justus im Auto angefahren, wie eine gesenkte Sau.
Hey, Justus, was ist denn los?
Ja, zu alle. Ich hätte wie eine gesenkte Sau auf dem Platz.
Justus, wo brennt's denn?
Sag mal, Peter, weißt du, was der hat? Wieso kommt der denn hier angezischt und verschwindet wortlos in der Zentrale?
Das werden wir ihn gleich mal fragen. Ja. Komm. Justus, was ist los?
Sag mal, was hantierst du denn da am Computer rum? Ja, nun sag doch mal was.
Spuck's aus.
Oh. Fummel nicht so lange rum, Justus. Ich muss auch an den PC. Die Geschichtsarbeit ergänzen. Ich hab nicht viel Zeit. Die Mädchen rücken bald an.
Oh, Kelly kommt ja gleich.
Ja.
Und meine Klamotten sind total mit Öl verschmiert. Ja. Ich muss mich umziehen.
Oh, da. Fatal Disk Error. Das habe ich befürchtet.
Ja, und was heißt das?
Ach, so ein Mist. Die Dateien auf der Diskette lassen sich nicht in den Arbeitsspeicher einlesen. Das bestätigt meine schlimmsten Befürchtungen. Wir haben den Virus abgekriegt.
Was? Was? Ein Virus? Also, ich habe gute Abwehrkräfte.
Kein Krankheitserreger, Peter. Ein Computervirus.
Ja, okay, Peter kennt sich mit Autos aus, aber eben nicht mit Computern. Keine Ahnung.
Aber ich weiß noch, das ging uns damals natürlich auch so, diese Begriffe von Virus und so, dass man das so aus der Medizin, aus der Biologie nimmt, ist natürlich, war auch schon so ein bisschen creepy immer. Ne?
Ja.
Ich fand das jetzt interessant, sich das nochmal anzuhören, wie realistisch eigentlich diese Darstellung von Computerviren sind. Also das geht ja dann später in der Szene weiter, wo man dann also erfährt, der Rechner der drei Fragezeichen ist infiziert und es gibt diesen Fatal Disk Error und Justus erklärt das. Mich da mal mit so ein paar IT-Kumpels drüber unterhalten, die die Folge auch kennen. Und die sagen, das ist eigentlich ein ziemlich moderner Ansatz, wie man Computerviren beschreibt. Also so breit gefächert einschlagen und dann gezielt Daten klauen. Das ist schon realistisch dargestellt. Nur interessant zu sehen, dass es eben natürlich noch vor dem Internetzeitalter war. Ich weiß, die Viren haben sich damals natürlich eigentlich auch durch das illegale Raubkopieren verbreitet. Ne? Wir haben natürlich diese Spiele auf dem Schulhof irgendwie getauscht und uns zugeschustert. Und da waren dann Viren plötzlich drin. Da schifft man in der Folge so ein bisschen drumrum. Da gibt es dann den Computerclub von Justus, ne, und den Austausch von Dateien. Das wird also dieses
Aber
illegale.
Justus hätte doch eigentlich wirklich wissen müssen, dass er den Virus weitergibt, wenn er die Diskette da wieder reinschiebt.
Genau,
also, das ist so ein bisschen albern, oder?
Der Kardinalsfehler, dass er dann da die Diskette mit Bobs Geschichtsarbeit wieder im Computer reinsteckt, und das wusste man damals ja schon, dass man nicht in einem verseuchten System arbeiten kann. Ja. Das hätte er wissen müssen, der Computerfreak Justus in der Datei. Ja, aber natürlich, okay, so gesehen fand ich, ist es schon ein spannender Anfang eigentlich, wo der Zeitgeist auch so mitscheint, ne? Also das ist sehr modern gewesen dann damals, und man war eigentlich schon so auf dem gleichen Wissensstand vielleicht wie die Fragezeichen da auch und hatte eben vielleicht auch einen Computer schon zu Hause.
Ja, Kai, aber dann gibt es ja den richtigen Virus in der Zentrale, denn die Freundin tauchen in der Zentrale auf. Ja. Das geht überhaupt nicht.
Darf ich bitten? Treten Sie näher, meine Damen.
Hi, hallo.
Hallo, Kelly. Hallo, Liz.
Wo ist Peter?
Ja, der ist noch nicht so weit.
Ach, nee. Vor einer halben Stunde wollten wir uns treffen.
Aber er nimmt es sich schwer zu Herzen. Er wäre doch am liebsten immer bei dir. Ja, stimmt's, Justus?
Justus? Wie bitte?
Was ist denn mit dem los?
Ja, du weißt doch, dass Peter der rettende Engel für Notfälle ist, nicht wahr? Ja, das haben wir nämlich gerade. Ein Computernotfall.
Oh, Peter versteht was von Computern? Und ich dachte immer, er kennt sich damit nicht aus. Ich bin zutiefst beeindruckt.
Hey, yeah. Kannst du mir nochmal verzeihen?
Naja, dieses eine Mal noch.
Ja, da sind sie, die nervigen Freundinnen. Aber immerhin, wir lernen jetzt mal Liz kennen, die Freundin von Bob. Erzähl doch mal, wie war das mit der Liz damals, Bob, so? Was ist denn das für eine Beziehung?
Liz sagt ja hier nicht so wahnsinnig viel. Die ist in dem Hörspiel wirklich nur ganze 5 Mal zu hören.
Ja.
Und dass das jetzt Bobs Freundin sein soll, das habe ich damals wirklich überhaupt nicht mitbekommen. Mhm. Kein Hinweis darauf, dass das auch in Zukunft so weitergehen soll. Die sagt wirklich nur, Bob, bist du da? Los, Bob, wir gehen jetzt Tennis spielen. Und das war's dann eigentlich auch. Mhm. Überhaupt Elizabeth Zapata, dieser Name ist auch schon so ein Zungenbrecher, die taucht jetzt neben den Computerviren noch einmal in den Fußballgangstern auf. In den Büchern, da ist sie öfter da, zum Beispiel Tatort Zirkus ist sie dabei und Rache des Tigers, Schüsse aus dem Dunkel, Poltergeist und noch ein paar andere Folgen, Pistenteufel glaube ich auch, wird öfter erwähnt und legendär natürlich dann auch mal ihre Rolle in Stimmen aus dem Nichts.
Ja. Genau.
Wollen wir nicht vergessen, als Bob Liz dann verlässt, weil er jemand anderes kennengelernt hat. Und was weiß man jetzt über diese Liz? Eigentlich weiß man nur, dass Bob sie in einem Plattenladen kennengelernt hat. Aber weder die Stone noch später dann die Weidhofer, die haben ihren Charakter nicht großartig ausgearbeitet. Was eigentlich schade ist, denn man hätte schon ein bisschen mehr aus der Figur machen können, finde ich.
Finde ich auch auf jeden Fall. Und das ist auch was sich durch diese Folge durchzieht. Wir kommen da auch noch zu. Ich finde das tatsächlich wirklich so ein bisschen schmalspurig gestrickt. Sehr simpel, nur auf quasi Gag und Oberfläche geschrieben, dass die Jungs genervt die Augen verdrehen, wenn die Freundinnen da sind. Das ist so ein bisschen
Man hätte das wirklich toll machen können. Ja, man hätte es wirklich toll machen. Aber als Frau, wenn ich das höre und denke, jetzt kommen die Freundinnen der 3 Fragezeichen, da hätte ich mich ein bisschen aufgeregt über diese Darstellung.
Auf jeden Fall. Das finde ich
eindimensional.
Ja. Ist ja angedeutet, aber Kelly hat natürlich vorher auch schon mal aktiv mitwirken dürfen. Das war ja dann schon, wo man sagt, ja cool, die ist halt auch dann dabei, ob wir es jetzt mögen oder nicht, auf Kosten von Bob. Aber hier finde ich es wirklich echt grenzwertig. Und dann kriegt ja sogar noch Justus jemanden, da kommen wir noch zu. Und wie das
aufgezogen wird. Ja, und die heißt denn Liz. Also Liz und Liz, man verliert auch ein bisschen den Überblick. Ja.
Computer wirren, auch sehr verwirrt. Das ist schwierig. Auf jeden Fall, die Freundin hauen genervt ab und wollen Tennis spielen und Justus findet das super, denn wir müssen uns jetzt mal um den eigentlichen Fall hier kümmern und der ist folgender. Justus verständigt Norton Rome, diesen Programmierer, der vor einer Woche in dem Computerclub war oder beziehungsweise er will ihn kontaktieren, der ihnen erklärt hatte, wie man Computerspiele programmiert und da dem Club eine Diskette mit dem Spiel überlassen hatte und da muss dieser Computervirus herkommen. Einmal ganz kurz, Norton Rome ist
ein schöner
Holzhammer-Name, diese Mischung aus diesem Antivirus-Programm Norton Antivirus und dieses CD-Brennprogramm, ne? Nero Burning Rome hieß es doch. Also das ist so zusammengetan. Der Name ist ganz schön, aber ganz schön Holzhammer auch.
Ganz Herr schön Diskette. Geklaut, ja.
Genau, hier kommt Herr Monitor Diskette. Aber ja, klingt natürlich. Und was ich eigentlich ganz gut finde, ist, dass das ein Name ist, der sich durch die ganze Folge zieht und wir ihn aber wirklich erst ganz am Schluss persönlich treffen. Das fand ich eigentlich ganz spannend.
Ja.
Dass der so ein bisschen so ein Geist ist durch die Folge. Das fand ich sehr,
Douglas
sehr cool.
Douglas Felbert, ja.
Douglas Welber, kommen wir noch zu.
Genau.
Jetzt, lieber Andreas, ich habe hier eine Stelle, wo ich schwer vermute, das ist improvisiert von dir. Ich würde ganz kurz reinhören.
Ja, mit dem Computervirus.
Ja. Ist wirklich keine Halt Probe. Den Schnabel, Blatti. Dieser Vogel.
Also, ich finde, das klingt unheimlich privat. Wenn man dich privat kennt, dann ist das
so,
das,
sowas, was immer.
Das ist wirklich eine Katastrophe mit diesem. Das ist Impro, oder?
Das steht nicht. Ich sehe hier gerade, nee, das steht im Skript nicht drin. Das ist ja auch die Stelle, wo Blackie reagiert. Und das ist auch sowas. Frau Körting hat immer gesagt, ja, Blackie muss mal wieder auftauchen. Ihr müsst dann improvisieren und innerhalb der Sätze irgendwie mal kurz darauf hinweisen, dass Blackie den Schnabel halten muss. Und das ist an der Stelle so. Und da habe ich eben das auch mit der Katastrophe gesagt. Das stimmt. Du hast ein gutes Ohr, Kai, muss man sagen. Das steht nicht drin.
Wunderbar. So, aber die Pflicht ruft und die drei Fragezeichen fahren jetzt zu Norton Rome in diese Apartmentanlage, wo ich sofort natürlich irgendwie Karpatenhund-Vibes habe. Ich stelle mir das irgendwie genauso vor wie diese Apartmentanlage mit den Wohnungen da.
Ja, ja.
Und finden heraus, der Briefkasten quillt über, Norton Rome ist schon lange nicht da gewesen und überlegen sich, wir können doch mal bei der Verwalterin nachfragen und dann kommt das Monster.
Ruhe, Monster!
Hä? Monster? Hat sie Monster gesagt?
Ja.
Guten Tag, wir wollten zu einem ihrer Mieter, Norton Rome.
Ah! Nein! Aus! Hey, lass mich!
Monster, nein, schäm dich!
Nein, Justus, lass mich ab! Lass mich in Ruhe!
Immer Kreuz! Weg! Weg!
Aus! Aus!
Aus!
Böses Hundchen, aus! Ab mit dir ins Haus und da bleibst du.
Oh.
Bist du okay, Just?
Ja, danke.
Tja, hier ist ja ein großes Hallo, weil Justus von diesem Hund abgeschleckt wird.
Ja, das ist super. Mann. Olli spielt das großartig, also das auch schon wirklich sehr, sehr, sehr massiv. Und Jens und ich, wir beömmeln uns da. Und die Frau wird von Katja Brügger gesprochen. Das ist ja übrigens die Ehefrau von Douglas Welbert, also von unserem Norton Rome. Ursprünglich sollte das Nora von Kulande sprechen. Die Frau von dem Schauspieler Herbert Herrmann ist dann jetzt Katja Brügger geworden. Finde ich auch ganz toll. Eine sehr erotische Stimme immer wieder. Mhm. Und ist dir dieser leichte Wind im Hintergrund aufgefallen?
Ja, ja, stimmt, genau. Macht ein bisschen anderes Bild, ne?
Ja, das ist ja eigentlich nur eine Schleife, aber das ist einer meiner absoluten Lieblingsatmos bei Europa. Das ist ganz einfach, ist ja wirklich nur so ein Rauschen. Ich glaube, das ist auch gar nicht echt, aber es ist immer wirkungsvoll und das, finde ich, könnte man unter ganz viele Szenen packen, dann wird es auch immer ein bisschen spannender, finde ich.
Manchmal ein bisschen lauter auch, um gewisse Sprecher zu übertönen. Nein, ich verstehe total, was du meinst.
Ich mag das total gerne, den Sound.
An Texturen denkt in Atmosphären, ne? Also es macht es sofort irgendwie so ein bisschen mehr auf und nicht so steril manchmal, wenn man einfach so ein bisschen die Atmosphäre noch befeuert. Hier hat es nochmal auch ein bisschen Tiefe reingebracht, so in diese Szene. Das da irgendwie, also man konnte sich das besser vorstellen, fand ich auch.
Ja, das ist ein bisschen Teufelsberg-Atmo, obwohl das da gar nicht passt, aber trotzdem schön. Ist wunderbar.
Das stimmt. Auf jeden Fall stellen sie dann fest, da ist tatsächlich jemand in dieser Wohnung, die ist durchwühlt worden und zwar von einem Mann im roten Parker mit hohen weißen Tennisschuhen, ein schön wiedererkennbares Element, der dann
wahrscheinlich auch Stulpen anhat,
Oder noch so Anfang 90er Jahre Kleider. Ich stelle mir da immer diese Jogginganzüge vor mit irgendwie zweifarbigen Oberteil und so. Stulpen ist es schön. Sehr gut. Der haut ab und düst weg und die drei Fragezeichen müssen zurück in die Zentrale und da kommt es dann zu, finde ich, einem der größten Fat-Shaming-Momente, die wir bis jetzt je erlebt haben und den müssen wir uns jetzt mal anhören.
Justus. Justus, was soll das denn werden?
Wie? Ein kleiner Snack.
Ist das deine neueste Diät?
Was?
Also damit geht der Speck nicht weg, Erster. Mach dir doch mal klar, wer Erdnüsse und Bananen frisst. Elefanten.
Das ignoriere ich.
Ja, das fand ich schon wirklich hardcore von Peter, der aufholt, süffisant serviert.
Aber das Schöne ist, dass Olli summt. Am Anfang. Und das steht auch nicht im Skript, das hat er selber gespielt. Und, und Jens hat dann noch eins draufgesetzt, weil im Skript steht nämlich eigentlich nicht frisst, sondern vertilgt. Aber Jens hat das so wunderbar platziert und hat dann noch ein bisschen dran rumgeschraubt. Das ist sehr, sehr, sehr schön.
Ja, das ist toll. Und auch schön von Justus dann, das ignoriere ich. Alles egal. Haken dran. Fertig.
Ja.
So, und wen wir nicht ignorieren können, ist unser Gast, der heute auch wieder dabei ist, nämlich der wunderbare Flo von den Sportfreunden Stiller. Hier ist er.
Ja, hi Flo, schön, dass du wieder dabei bist.
Ja, guten Tag, bin ich schon wieder hier. Wir haben es ja fast erahnt, dass wir uns mal wieder hören und sprechen. Ich komme mir fast schon vor, wie der Skinny Norris der Musikszene taucht immer wieder auf, aber hoffentlich nicht mit so einem faden Beigeschmack wie Skinny.
Flo, wir reden als erstes über Wetten, dass. Die Sportfreunde Stiller hätten einen richtig coolen Wetteinsatz bei Wetten, dass haben können, wurden jedoch vom ZDF nicht genommen. Kannst du diese Geschichte bitte mal erzählen und wie alt wart ihr da?
Wir waren damals, wie alt waren wir? Es war das Jahr 2006, kann sich ja jeder selbst auch rechnen. Wir sind heute alle 25, im Jahr 2006 waren wir noch sehr jung. Und wir sind angefragt worden, nee, wir sind eben nicht angefragt worden von Wetten, dass. Hätten uns immer gewünscht, dass wir vor allem dann damals mit dem Fußballlied, mit den Zahlen vielleicht eingeladen werden und kamen dann auf die Idee, vielleicht würde es spannender werden, die Sportfreunde einzuladen mit einem Wetteinsatz. Und ich habe behauptet, zum damaligen Zeitpunkt, ich kann Folge 1 bis 50 sofort erraten, nach 2 Sekunden Text aus jeglicher Folge. Und das haben wir auch angeboten und es ist aber abgelehnt worden mit dem Hinweis, dass quasi in Anführungsstrichen berühmte Persönlichkeiten keine Wette abschließen dürfen. Somit kam es weder zur Wette noch zu unserem Musikauftritt bei Wetten, dass. Aber ich war mir damals sehr sicher, Folge 1 bis 50 erkenne ich nach 2 Sekunden Textschnipsel.
What? Wie jetzt? Berühmte Persönlichkeiten dürfen keine Wetten umsetzen? Was ist denn das für eine Ausrede?
Also es war tatsächlich irgendwie, dass Prominente nicht wetten dürfen, sondern dass eben nur Gäste aus dem Anführungsstrichen normalen Leben dort sein sollten. Also ohne, dass ich jetzt sagen will, dass wir berühmt waren oder sind, aber irgendwie war da ein Anstoß vorhanden.
Flo, du warst schon in der Bobcast-Folge zu den Musikpiraten zu Gast bei uns. Aus dem Hörspiel habt ihr damals einen Bob-O-Ton in euren Song Independent eingebaut. Und jetzt auch in dieser Folge habt ihr euch wieder für einen Titel einen Ton geklaut. Welcher Song und welches Zitat aus der Folge?
Also es ist beim ersten Album passiert, so wie einst Real Madrid vor dem Lied Hockey. Und zwar suchten wir eine Passage, ein Zitat, einen Textteil, worauf Peter dann das Lied Hockey mit so einem ganz komischen Ton anfängt. Also es liegt mit dem Beat los und dann sagt der Peter ziemlich, ja, als wäre er kurz auf den Kopf gefallen, also es würde nachdenken und keine Antwort auf diese vorhergehende Frage haben. Und das Zitat sagt Justus aufgrund von vielleicht Nervosität, weil er mit einer Dame spricht: Wenn man die Dichte des Saturns beachtet und in die Badewanne schmeißt, hätte er eine Größe eine Seife. Es ist nicht ganz richtig, bitte einspielen, aber das ist so verquert und so komisch, dass wir dachten, hä, darauf gibt's eigentlich nur die Antwort von Peter, die dann so musikalisch lautet, und genau, das haben wir da eingebaut, weil wir, wie gesagt, damals schon in den Aufnahmezeiten intensiv 3 Fragezeichen gehört haben, damit eingeschlafen sind und somit auch damit aufgewacht sind.
Gibt's denn eigentlich noch andere Songs von den Sportis, bei denen es Zitate von den 3 Fragezeichen oder von Justus, Peter und Bob gibt?
Andreas rechnet schon wieder Tantiemen und Lizenzen.
Ja, ich bin ja sehr interessiert. Ich bin da sehr hinterher.
Ich glaube, dass die 3 Fragezeichen tatsächlich textlich erwähnt werden in dem Lied Happy End. Das ist eine B-Seite. Da wird aufgezählt, wer uns alles den Weltfrieden bringt. Und da ist Maradona dabei und unter anderem auch, ich glaube, Bruce Lee und auch die 3 Fragezeichen.
Okay, Bruce Lee, Maradona, die gibt's nicht mehr, die sind schon lange tot. Die Sportis gibt's immer noch, ist doch wunderbar.
Ja, Gott sei Dank.
Die gibt's noch seit bald 30 Jahren.
Wie feiert ihr denn dieses Jubiläum, 30 Jahre Sportfreunde Stiller?
Wir wollen unser 30-jähriges Jubiläum gestalten und erstmal mit Geheimnissen ummanteln.
Ah, okay.
Die zu lösen, es braucht wahrscheinlich Justus, Peter und Bob. Quatsch. Wir wollen ein neues Album veröffentlichen dann im Jahre 26. Da gibt es dann 30 Jahre. Ganz bestimmt wird es da einige Konzerte dazu geben. Wie groß sie werden, das werden wir sehen. Auf alle Fälle ist es natürlich schon ein Ding. Wir freuen uns, dass wir überhaupt so lange durchhalten. Wir sind allerdings dann doch noch nicht so alt wie die drei Fragezeichen-Folgen existieren.
Und vielleicht gibt's bei den neuen Sportfreunde Stiller Songs ja auch wieder die drei Fragezeichen-Töne, oder?
Na, ich würde mich freuen. Immer schön kleine Sätze von Bob, wenn ich bitten darf.
Also da gibt's natürlich, gerade die alten Klassiker haben immer ganz tolle Aussagen. Mhm. Ich will nur nochmal zu dem Angriff der Computerviren sagen, dieser Bösewicht Norton Rome, der da ja irgendwie zum Tragen kommt, das ist eigentlich schon mal ein ganz toller Bandname.
Ja.
Für so eine Punkband, so Norton Rose.
Ja, stimmt. Gut, stimmt. Gefällt mir, ja.
Live on stage, Norton Rose. Sehe ich gerade ziemlich gut.
Ja,
sehr auf alle schön. Fälle, ja, also ich würde vielleicht tatsächlich endlich mal in meine Lieblingsfolge Die gefällige Erbschaft gehen. Irgendwie Sex oben, eins unten und alles ist dein. Darauf lege ich mich jetzt fest.
Ich habe gehört, ihr habt selbst mal eine Drei-Fragezeichen-Folge aus Gag geschrieben, selbst aufgenommen und gesprochen. Was heißt eigentlich oder was verbirgt sich hinter die drei Sportfreunde und das Geheimnis des goldenen Balls? Das würde mich jetzt mal interessieren.
Es lag auf der Hand, dass wir Sportfreunde irgendwann mal ein Hörspiel aufnehmen müssen, irgendwie wiedergeben müssen. Ja, ich habe dann auf die Schnelle mal es dauert etwa 15 Minuten, Stück geschrieben, ein Hörspiel, wo es um das Verschwinden einer wichtigen Schiedsrichterpfeife geht bei einem Finalspiel. Und wir zu dritt fanden das so witzig, haben uns aufgereiht an einem runden Tisch und mussten natürlich diverse Stimmen übernehmen. Also jeder war bestimmt 2-3 Charaktere und es ist natürlich schon relativ schlecht, aber sauwitzig. Also wir sind teilweise, man hört, wie wir über den Tisch liegen und lachen. Die Geschichte finde ich relativ spannend. Mhm. Also selbst ich als Autor wusste bis zum Schluss nicht, wie die Auflösung ist. Und ja, man kann tatsächlich den dritten Teil, wir haben das in 3 Teilen veröffentlicht. Aktuell gibt es den dritten Teil. Mhm. Warum nur den dritten Teil, frage ich mich, auf Spotify beim Burli-Album. Also der große Burli heißt das und da kommt ganz unten dann ein 5-minütiges Hörspiel, die drei Sportfreunde, das Geheimnis des goldenen Balls. Quasi die Auflösung. Sau dummerweise gibt es die ersten 10 Minuten noch nicht, aber vielleicht könnte ich dir euch exklusiv zukommen lassen. Auf alle Fälle haben wir uns schon natürlich bemüht mit Melodieeinführungen, mit so wie es ja bei euch immer wieder so toll ist, um Spannung zu erzeugen. Wir haben versucht, Atmosphäre einzubauen, sind aber tatsächlich immer an unseren Sprachkünsten gescheitert und mussten da immer wieder von neuem anfangen, weil wir so lachen mussten. Und durch die Stimmverstellungen, die wir da versucht haben, andere Charaktere darzustellen, sind wir auch wieder immer wieder drüber gestolpert. Also es war ein wahnsinnig lustiger Moment, das aufzunehmen. Eigentlich ziemlich mutig, dass wir es veröffentlicht haben, weil es schon echt eher witzig ist als beeindruckend. Aber vielleicht liegt ja gerade darin dann die Kunst. Also wir gehen ja eh augenzwinkernd durchs Leben und da gehört dieses Hörspiel dazu. Und bei mir zu Hause, da könnten die Masterbände dieses Hörspiels noch liegen und ich kram die mal raus. Ich sag's euch gleich, ich könnte euch einfach mal zur Verfügung stellen. Ihr könnt die durchhören, ob es lohnenswert ist, da reinzuhören. Zur Not müsst ihr sie einfach verbrennen.
Okay, Flo, also das wollen wir jetzt wirklich hören, oder?
Ja, auf jeden Fall.
Such das bitte mal schön und dann hören wir dich jetzt gleich wieder im Bobcast.
Ja, okay, Achtung, ich begebe mich in den Keller und bin mir sicher, dass ich die Bänder finden werde. Also bis gleich, Achtung.
Okay. Ja gut, dann machen wir jetzt in der Zwischenzeit weiter, denn es wird wirklich spannend, habe ich ja vorhin schon angekündigt, auf Seite 9 und auch witzig, besonders durch die Situation, als sie versuchen, über die Mauer zu klettern, landen dann auf der anderen Seite und man hat als Hörer wirklich überhaupt keine Ahnung, was jetzt passiert. Man denkt sofort an The Blob, diesen Science-Fiction-Film aus den 50ern mit Steve McQueen, It Crawls. It creeps, es blubbert dann auch ganz fies, aber nein, plötzlich sind wir bei Douglas Adams gelandet und irgendein durchgeknallter Roboter denkt, man singt ein hysterisches Lied über Scheuerpulver. Und man hat wirklich, wirklich ganz seltsame Vibes plötzlich. Und im Netz kursiert ja auch das Gerücht, das sei Jens, dieser Gesang. Aber laut Deckblatt, wir hören da sowieso gleich nochmal rein, ist das Jan Friedrich Konrad.
Genau.
Und Ich habe ihm gemailt und habe gefragt, bist du das wirklich? Und er schrub dann zurück, hi Andreas, ja, das war ich. Es gab einen hektischen Anruf von Heike Diener und ich habe unverzüglich geliefert. Das ist hochgepitcht, sein Gesang, und mit einem kurzen Echo versehen. Da muss man das Zuspiel-Tonbandgerät auf höhere Wiedergabegeschwindigkeit gestellt haben, damit es etwas blasierter klingt. Und er hat es dann nochmal mit seinem SPX90 ausprobiert, das klang dann aber schlechter. Und er hat ganz normal gesungen und das Band wurde dann schneller abgespielt. So muss es gewesen sein.
Ja, SPX90 habe ich sofort rausgehört, natürlich.
Natürlich.
Aber ich habe tatsächlich wirklich, also ich habe es im Deckblatt gelesen und fand, man erkannte auch Jan Friedrich tatsächlich von der Stimme. Ich wäre nicht auf Jens gekommen, finde ich ein interessantes Internetgerücht, was wir hiermit auch widerlegt haben. Aber wir müssen es uns jetzt nochmal in voller Länge anhören, lieber Andreas.
Der Showstopper.
Hier kommt die Dose.
Keine Gnade für den Fleck, keine Erbarmen mit dem Dreck. Hier kommt Holloway 2000. Scheuerkraft macht einen Tisch und alles wieder blank und frisch. Hier kommt Holloway 2000.
Ja. Das ist schon ziemlich speziell, muss man sagen.
Das ist schwierig, ja.
Der Text ist original aus dem deutschen Buch. Der soll aber im Buch mit tiefer Bassstimme gesungen werden. Und auf Amerikanisch heißt das Ding Hallenbecks Scoring Powder. Und der grüne Mana, der dann später noch erwähnt wird, der nennt sich Grim Speaker. Also der in Werbefilmen als so erhobener Zeigefinger auftaucht für Natur- und Umweltschutz, wird ja auch in dem Hörspiel gar nicht erklärt. Was ist der grüne Mana?
Als Wortspiel auf Grim Reaper, also der Tod. Okay,
Hier völlig Banane. Und im Buch wird übrigens auch noch erwähnt, wie dieser grüne Mana aussieht. Das ist eine Puppe, groß und hager, mit langem Gewand, aus grünen Spinnweben und hat menschliche Hände und ein freundliches Katzengesicht mit Schnurrhaaren.
Du Lieb. Ja. Da ist eine Merchandise-Möglichkeit nicht genutzt worden. Das wäre interessant gewesen.
So ein bisschen wie der Grinch wahrscheinlich.
Ja, stimmt. Okay, ja, das ist super mit den Extra-Infos, weil man wirklich ja also mit mehr als 3 Fragezeichen zurückbleibt nach dieser Szene. Das ist
absolut
total los.
Total.
Erst die schwarze Masse, dann die Dose, dann der grüne Mana. Es wird also sehr wild und immerhin beruhigt sich dann alles etwas, als wir dann endlich Silus Egg, den Produzenten, kennenlernen. Und da hören wir jetzt auch mal rein.
Hier werden Werbefilme gemacht und wir mögen es nicht, wenn uns jemand den grünen Mana klauen will.
Aber das haben wir doch gar nicht vor. Darf ich bekannt machen? Das ist Bob Andrews, das ist Peter Shaw und ich bin Justus Jonas.
Egg, Silus Egg. Ich bin Produzent. Was wollt ihr hier?
Wir haben Hilferufe gehört.
Ja.
Wir wollten heldenhafte Retter sein.
Ja.
Und nun läuft alles auf Einbruch hinaus.
Und was treibt ihr hier in der Gegend?
Wir sind auf der Suche nach Norton Rome. Er ist Programmierer bei Ihnen.
Norton, dieser Spinner? Er hat doch glatt...
Harold, du redest zu viel.
Entschuldigen Sie, Silas.
Schon gut. Wir machen eine Pause und ihr drei kommt mit mir. Wir gehen in mein Büro. Da können wir uns ungestört unterhalten.
Ja, finde ich, passt eigentlich ganz gut. Der hat so eine Autorität, eine natürliche, finde ich, sie was in dieser Rolle. Dem nimmt man das ab.
Der kahlköpfige Produktionsleiter bei Oracle, ja.
Genau.
Ja, die heißt ja im Buch vollständig diese Firma Oracle Light and Magic. Auch so eine Anspielung auf Industrial Light und Magic. Und dieser Name, Silas Egg, der wird ja auch permanent anders ausgesprochen.
Ja, ja.
Silos, Silas, Silas.
Ja, es ist komisch. Und auch, was du sagst, dass dann plötzlich die Oracle reinkommt. Es war ja irgendwie erst ein anderer Name etabliert, nämlich Reasoner Corporation.
Ja.
Und später taucht dann Oracle rauf. Einfach so wortlos, fand ich auch ein bisschen verwirrend.
Das irritiert,
aber interessant, Oracle Light and Magic, natürlich eine Anspielung, wie du sagst, auf ILM, die große Computer-Animations-Effekt-Firma von George Lucas. Und in dieser nächsten Szene, das finde ich ganz schön, zeigt Silas Egg ja dann den 3 Fragezeichen dieses technisch eingerichtete Büro, wo man die ganzen Computereffekte macht. Und es kommt zu so einem netten Dialog zwischen ihm und Peter, der Krieg der Sterne ja schon mindestens 20 Mal gesehen hat.
Mhm.
Da muss ich sagen, schlug mein Film-Nerd Herz ein bisschen höher. Computereffekte ist natürlich ein spannendes Thema. Weißt du eigentlich, lieber Andreas, in welchem Film oder wann man das so datiert, der erste Computereffekt zum Einsatz kam? Da habe ich nämlich auch nochmal geguckt. Hast du da eine Idee, was das gewesen sein könnte?
Ja, also auf jeden Fall nicht bei Stanley Kubrick.
Leider nicht. Ich dachte auch, wir kriegen da einen interessanten Link konstruiert. Aber pass auf, es ist noch viel besser. Es ist nämlich tatsächlich in Vertigo von Alfred Hitchcock in dieser Vortitelsequenz, in dieser Eröffnungssequenz. Du erinnerst dich vielleicht, da gibt es diese Spiralen, die sich so drehen.
Ja.
Und
diese
Eröffnungssequenz ist gemacht von Saul Bass, diesem ganz bekannten Designer von so Titelsequenzen.
Der wollte unbedingt,
dass sich diese Kreise ganz präzise drehen und animiert sind und hat dann jemanden, der John Whitney hieß, eine Computeranimation, eine erste machen lassen, wo also wirklich ein Computer zum Einsatz kam und das nicht analog oder händisch gemacht wurde. Fand ich sehr interessant, dass das also wirklich einer der ersten Einsätze ist.
Bei Hitchcock.
Ja, bei toll. Hitchcock tatsächlich. Ja. Und das passt natürlich. Und später kommen dann die Sachen, die man immer so, ich dachte zum Beispiel die Abenteuer des jungen Sherlock Holmes von 85. Da gibt's so eine Szene, wo so eine Glasskulptur aus einer Kirche sich löst.
Mhm.
Dann später Abyss, James Cameron oder natürlich Terminator 2 und dann Jurassic Park. Aber das ist schon viel, viel früher im Einsatz gewesen. Nur leider nicht bei Stanley Kubrick.
Ja,
so,
das ist schade.
Hilft alles nichts, denn jetzt explodieren hier die Monitore. Jetzt kommt die totale Action. Bitte festhalten.
Die Unterredung ist beendet.
Feuer! Die Monitore implodieren.
Um Himmels Willen.
Ich hole den Feuerlöscher.
Los, beeilt euch.
Hier ist einer.
Das Feuerwehr, Eck hier. Wir haben Feuer. Brand in der elektrischen Anlage. Sofort Hauptschalter aus und Löschkräfte herstellen. Danke.
Alle Monitore sind betroffen. Wieso bloß gleichzeitig?
Ist doch jetzt egal.
Wir müssen löschen, sonst werden wir geröstet. Oh, hier, der Computer mit den Feuerlöschern.
Warte.
Ein Glück. Die Löschen sind grün.
Die Feuer. Ende zur Seite, Jungs.
Ja, das explodiert und implodiert. Schön sind dann natürlich auch wieder meine Lieblingsgeräusche, wenn das Feuer gelöscht werden soll, der Rasierschaum und die Munddusche, hat er schon beim Kapernhund. Und Peter holt dann den Feuerlöscher und schön ist, dass Bob dann sagt, das ist natürlich wieder improvisiert von mir und ganz schlecht improvisiert, hier ist einer, sagt Bob.
Ja. Sehr gut. Nimm doch den hier.
Ja, nimm doch den hier. Der steht hier rum. Es ist totaler Blödsinn.
Ja, irgendwas muss man dann halt sagen, ne? Aber es ist trotzdem sehr schön. Und natürlich, wir erkennen auch sofort, der Feuerwehrmann, der da vorbeikommt, geht zur Seite, Jungs. André Mininger.
Richtig. Und das sollte aber laut Skript, sollte das eigentlich Fred Mehr sein. Unser Fuchs von Pinocchio.
Ja.
Aber André hat dann damals das Casting gegen Mehr gewonnen.
Okay, macht das natürlich auch naturalistisch. Wir nehmen es ihm sofort ab. Man sieht sie alle da vor sich stehen. Sieht aus wie nach einem Schneesturm, wie Peter sagt.
Und kurz danach hören wir dann den Sekretär über Lautsprecher. Das ist übrigens Ecki Dux mit einem ganz kleinen Satz. Der ruft Silas Egg oder wie er jetzt auch immer heißt, ins Büro. Und dann klettern die drei in eine Rakete aus Sperrholz. Was machen die da? Warum gehen die da rein?
Das ist wie so Kinder auf dem Spielplatz, ne? Die so denken, komm, wir gehen jetzt mal hier.
Ja, na, die klettern da rein, damit irgendwas passiert, damit das Ding zusammenbricht. Mhm. Im Buch gibt's dann eine total bescheuerte Erklärung. Dieser Silas Egg bittet die drei Fragezeichen, in die Rakete zu gehen, damit sie raten sollen, welche Rolle die Rakete in einem Kurzfilm spielt, den die gerade drehen. Völlig an den Haaren herbeigezogen.
Ja, genau. Dann ist es fast sogar besser im Hörspiel, wo sie halt einfach mal aus Spieltrieb da reinklettern. Dann bricht diese Rakete zusammen mit einem sehr schrillen Horrorfilm-Musikakzent. Das war so ein bisschen größer als das ganze Hörspiel. Aber das Spannende ist natürlich, das war eine Sabotage. Das war nicht geplant. Diese Rakete sollte im Film zusammenbrechen und nicht quasi mit den drei Fragezeichen. Und während sie noch überlegen, was dahinter stecken kann, stellen sie fest, es ist wieder der Mann mit dem roten Parker. Der ist da, sie jagen ihn. Peter sagt, Achtung, festhalten, den Satz der Sätze, wir hören ihn jetzt.
Er läuft weg, den schnapp ich mir. Peter, los. Er hat abgeschlossen. Kriegst du die Tür nicht auf? Das ist eine Stahltür.
Ja, erstmal hier diese Tür, eine Stahltür. Ich finde, das ist eher eine Büroholztür. Ich höre da nicht so viel Stahl raus.
Aber der Satz von Peter ist natürlich wirklich legendär. Und ich glaube, wir hatten den vorher schon 2 oder 3 Mal in den Folgen, die wir bisher besprochen haben. Und ich habe mich dann gefragt, okay, das ist der legendäre Satz von Peter. Und was ist eigentlich der legendäre Satz von Bob? Ich habe immer gedacht, Moment mal, mein Satz wäre zum Beispiel, ihr glaubt nicht, was ich rausgefunden habe.
Ja.
Aber angeblich gibt es eine Floskel von Bob, die er ständig von sich gibt. Und zwar, ja, ja, ja. Ich sag immer dreimal, ja, 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 ja. Es gibt nämlich im Internet gibt's einen Typen, der das mal zusammengeschnitten hat. Sehr, sehr witzig. Also wirklich in fast jeder dritten Folge sagt Bob, ja, ja, ja.
Das ist mir tatsächlich auch nicht aufgefallen. Ich hätte im Bobcast ist es ja dein Ciao am Ende, dein Markenzeichen.
Ja.
Ich hätte aber auch gedacht, das ist irgendwie so, genau, was ich herausgefunden habe, oder ich war in der Bibliothek oder so.
Ich wusste es auch nicht. Ich wusste es auch nicht. Spannend. Ich hab's nicht geraten.
Nein, genau. Sehr gut.
Bob, du sollst nicht gaffen, sondern uns losbinden.
Ja, ja, ja.
Am Fernsehen, stell doch mal lauter, schnell.
Ja, ja, ja.
Eine ziemlich hässliche Lektüre.
Ja, ja, ja.
Da kommt jemand.
Ja, ja, ja.
Bob, hinterher.
Ja, ja, ja.
Ohne mit einem Gewehr bedroht zu werden.
Ja, ja, ja.
Ja,
ja, ja.
Ein bisschen vorsichtiger, wenn ich mit
dem
Lauf
habe.
Klar.
Ja, 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 ja.
Ja, unfassbar, dass ich das so oft gesagt haben soll. Ist mir eigentlich aufgefallen.
Wir müssen das wirklich alles mal sammeln. Ich bin ja auch ein großer Fan von deinem Das ist ja auch so ein fröhlicher Manierismus.
Ach, wirklich?
Ja. Wir werden das alles mal zu einem gigantischen Supercut zusammenführen. Also die Rakete bricht zusammen und sie finden also heraus, ja, auch Silas Egg wird erpresst. Dem fällt ja ein kleiner Zettel auf den Boden. Da steht drauf, das Chaos lässt grüßen, $5 Millionen oder sie werden samt ihren Daten gelöscht. Also die gleiche Nachricht, die auch die 3 Fragezeichen bekommen haben. Und Egg will sich tatsächlich auf diesen Deal einlassen, denn der will Norton Rome nicht dazu bringen, dass der diese ganzen Computer kaputt macht. Das findet Justus ein bisschen schwierig. Und dann...
Hallo,
wer kommt jetzt hier angerannt?
Kai, guck mal, ich habe da tatsächlich, ich habe die, Entschuldigung, dass ich jetzt störe, aber ich habe die Bänder gefunden.
Nein.
Und hier, da könnten wir gleich mal reinhören. Ich habe die quasi schon aufgelegt auf meinem Tonband, schicke euch die Datei und ihr könnt jetzt mal kurz das abfeuern.
Gut.
Wenn ihr Lust habt.
Dann hören wir da jetzt exklusiv rein.
Herr Hacketal, nur noch eins. Sie gelten als eleganter, gut gekleideter und sauberer Gentleman. Zeigen Sie mal Ihre Fingernägel.
Ich soll was?
Sie haben mich richtig verstanden. Zeigen Sie mal Ihre Fingernägel. Die sind ja ganz schmutzig, voller Erde möchte ich meinen.
Verdammt, Berthe. Du hast recht. Das muss also beim
Vergraben der Pfeife passiert sein.
Inspektor, sehen Sie mal in seiner Manteltasche nach. Ich bin mir sicher, da finden wir auch eine kleine Blumenschaufel und wahrscheinlich einen Zeitzünder.
Ich protestiere! Also lassen Sie mich aus! Was graben Sie in meiner Tasche die ganze Zeit?
Tatsächlich.
Jetzt fasst er mir in die Unterhose, jetzt hört's auf und hört die Finger raus.
Das ist ja echt, die Stimme von Bob fand ich jetzt gar nicht mal so schlecht.
Experimentell, ein experimenteller Ansatz.
Ja, nicht das schlecht. Ist eben schon lange her. Nein, ist gut, gefällt mir. Ist genehmigt.
Also wie ihr hört, auch wir 3 Sportfreunde haben den Fall gelöst. Und ich habe es vorhin schon mal erwähnt oder in der letzten Folge, dass es immer inspirierend ist zu sehen, dass die 3 Fragezeichen immer wieder Lösungen haben. Und ich glaube, dass auch wir Sportfreunde nach unserer 5-jährigen Pause nur wieder zusammengefunden haben, weil wir wussten, wie man Geheimnisse löst. Und wir haben offenbar das Geheimnis unserer Pause gelöst, mithilfe der 3 Fragezeichen im Kopf, und haben wieder zusammengefunden, Gott sei Dank. Und deswegen gibt's die Sportfreunde noch, vielleicht auch dank der 3 Fragezeichen.
Oh, ganz ehrlich, das rührt mich total. Ich habe wirklich gerade eine Gänsehaut. Die 3 Fragezeichen retten die Sportfreunde Stiller. Wer hätte das gedacht? Vielen Dank, Flo. Es war sehr schön, dass du da warst. Und wir hoffen, wir hören dich demnächst mal wieder hier im Bobcast.
Ja. Super, hat mir gut gefallen. Macht es gut. Ciao, ciao.
Mach's gut. Tschüss, ciao. So, und wir machen jetzt weiter in der Story. Die drei Fragezeichen haben also dieses Raketenattentat überlebt und sehen sich jetzt plötzlich zwei absoluten Superstars gegenüber, die Cyrus Egg hier aus der Tasche zaubert, nämlich Jan de Kerk und seine Schwester Lys.
Wir drehen einen Werbefilm mit Jan und Lys für einen neuen Durstlöscher für Sportler. Lys ist blitzgescheit, aber das hält sie geheim.
Muss ich wohl. Unser Agent will es so. Er glaubt, dass es meinem Image schadet, wenn alle wissen, dass ich was drauf habe. Er verkauft mich lieber als dumme Nuss.
Vielleicht hat er ja recht. Du mit deinem Sammeltick.
Sammeltick?
Meine Schwester sammelt Kurioses und Erstaunliches aus der Wissenschaft. Nach dem Motto, unglaublich aber wahr.
Du sammelst sowas auch, Lys?
Ja, ich meine, leidenschaftlich. Zum Beispiel, die Anzahl der Moleküle in einem Teelöffel Meerwasser entspricht genau der in Teelöffeln gemessenen Wassermenge des Atlantiks.
Nun aber los, Just. Zeig mal, was du auf Lager hast. Also, wie findest du das? Saturn besitzt eine so geringe Dichte, dass er, würde man ihn in eine Badewanne werfen, wie ein Stück Seife oben schwämme. Habe ich in Astronomie heute gefunden.
Justus, warum sind wir uns nicht schon früher begegnet?
So, ist ja. Das hier der Beginn einer großen Liebe zwischen Justus und Lys?
Ja, das, Andreas. Also Justus hat sich auf jeden Fall in dem Moment in diese Lys verliebt. Im Buch steht dann wirklich, Justus fand Lys Händedruck keineswegs unangenehm. Und dann eben soll sie ja auch noch blitzgescheit sein. Erwähnenswert ist, dass die im Original ja gar nicht Lys de Kerk heißt, sondern, also was heißt denn Lys de Kerk? Die Liesel von der Kirche wahrscheinlich. Sondern ein bisschen energischer rührt den Zorn oder ach, cute den Zorn. Also die Ute mit der Rute oder Ruth mit der Wut. Cute ja. Oder rührt könnte aber im Englischen auch cute heißen.
Ja.
Also das ist dann die Süße, die dann auch mal sauer sein kann, man weiß es nicht ganz genau. Mhm. Auf jeden Fall liefern die sich dann auch diesen Wettkampf, ja. Justus mit Lys, unnützes Wissen unter Nerds. Ja. Und was erzählt Justus jetzt plötzlich für einen Quatsch mit dieser Seife, die ja. bei ihm angeblich oben schwimmt?
Das ist völlig merkwürdig.
Saturn besitzt so eine geringe Dichte, dass er, würde man ihn in eine Badewanne werfen, wie ein Stück Seife oben schwämme. Und die Erklärung ist, dass im Original von Ivory-Seife gesprochen wird. Und die schwimmt tatsächlich oben, weil bei dieser Fertigung von dieser Seife, von diesen Seifestücken, Luft zugefügt wird. Justus hat also recht.
Okay, ja. Alles klar, gut. Ja, ich finde das sehr schräg. Lys sagt ja auch dann noch ganz angewärmt und ein bisschen rallig, oh Justus, warum sind wir uns nicht schon früher begegnet? Also das ist ein bisschen eine armselig behauptete Paardynamik, finde ich hier, haben wir ja schon gesagt. Und ich finde, Justus kriegt als Figur auch später viel mehr Tiefe mit anderen Sachen. Und das finde ich wirklich so ein bisschen albern hier oder, naja, sagen wir mal.
Und ursprünglich sollte das übrigens gar nicht Kerstin Dreger sein, sondern hier steht Svenja Pages. Und das ist durchgestrichen. Ja. Und dann ist es Kerstin Dreger geworden. Auch ganz interessant, finde ich.
Okay. Auf jeden Fall geht es dann weiter. Wir gehen zurück auf dem Schrottplatz und es kommt zu einer auch etwas cringigen Unterhaltung zwischen den drei Fragezeichen, warum Mädchen so anstrengend sind. Darüber hüllen wir mal den Mantel des Schweigens, denn das ist jetzt wirklich irgendwie Mario Barth-Niveau.
Ja, weil auch, Bob redet im Buch, redet er wirklich zu Justus wie zu einem geistig Minderbemittelten.
Ja.
Steht im Buch und dann sagt er auch noch im Buch, dass Mädchen besser riechen, dass die zartere Haut haben und andere Ansichten. Und deswegen machen sie die Jungs einfach an. So ist das. Wahnsinnig dämlich beschrieben, aber für die frühen 50er Jahre genau. Wunderbar auf den Punkt gebracht.
Da passt es doch. Sehr schön. Und wir gehen schnell weiter, rennen an einer Actionsequenz vorbei, die natürlich noch interessant ist, wenn der Mann mit dem roten Parker auf dem Schrottplatz dann überführt wird und sich als Brandon Barr oder Branson Barr, wie Peter Passetti ein paar Mal sagt, herausstellt und den drei Fragezeichen dann dabei hilft, Norton Rome aufs Kreuz zu legen mit einem ganz schönen Showdown eigentlich. Ne?
Ja, mit dem Knallfrosch.
Knallfrosch. Und jetzt müssen wir uns mal anhören, wie Peter Passetti Norton Rome anmoderiert. Das ist nämlich sehr schön.
Norton Rome war nicht sehr groß und hatte erhebliches Übergewicht. Das schwammige, schweißnasse Gesicht und die Augen mit dem fanatischen Blick glänzten im Mondlicht.
Da spricht der Hass. Das finde ich wirklich sehr schön. Weißt du, was ich übrigens mir da vorstelle? Ich könnte mir vorstellen, dass das durchaus vielleicht inspiriert ist. Ein bisschen wie diese Dennis Nedry aus Jurassic Park aus dem ersten Film, gespielt von Wayne Knight. Dieser übergewichtige Schauspieler, den man...
Der dann zum Schluss ganz furchtbar von diesen kleinen Viechern da aufgefressen
wird. Nee, das ist dieser Spinosaurus-Typ, der ins Gesicht gespuckt bekommt.
Richtig.
Man kennt den Schauspieler aus Seinfeld. Ja. Der ist Newman in Seinfeld.
Ah ja.
Und den sehe ich da vor mir. Und jetzt müssen wir ihn aber auch mal hören, denn er ist wirklich sehr fanatisch. Hier kommt er.
Geld, Geld, Geld gehört alles mir. Ich habe es geschafft.
Noch ist nicht aller Tage Abend, Nord.
Mich erwischen Sie nicht. Sie suchen mich überall, nur nicht hier auf dem Gelände der Firma, die mir die Millionen überlassen hat.
Sie waren die ganze Zeit hier unten. Deshalb wurde dem Personal das Essen gestohlen. Sie haben es in ihr Versteck gebracht.
Genau. Er hat in den Schränken geräubert. Ein mieser Dieb.
Ich musste Vorräte anlegen. Hier werde ich bleiben, bis irgendwann die Fahndung eingestellt wird. Hier findet mich niemand. Ein Versteck in den Wänden des Opfers? Ganz schön raffiniert, oder?
Ja, Douglas Welbert als Norton Rome. Barr erwähnt übrigens noch im Skript, das ist dann aber rausgestrichen worden, der sagt, er ist fett und wabbelig, weil er seit Jahren nur Hamburger und Pizza isst und dauernd vor dem Computer hockt. Das wird dann noch gesagt.
Okay, nochmal einen reingewöhnt.
Neben dem Rollennamen von ihm hat dann Francis noch vermerkt, leicht irre. Und das passt natürlich jetzt hier bei Douglas.
Das macht er auch wieder super und wieder auch ganz anders als viele anderen Sachen. Also wirklich nach wie vor die Allzweckwaffe.
Ja.
Der Fall ist gelöst. Es kommt dann zur großen Versöhnung vor dem Kino, denn Cyrus Eck lädt ja alle gemeinsam ins Kino ein. Dann kommen auch noch Jan und Liz de Kerk und auch Kelly und Liz sind happy. Und als Riesenschlussgag kommt dann noch völlig random der Monsterhund mit der Verwalterin vorbei und schlägt Justus nochmal ab.
Ja.
Das fand ich dann sehr schön. Und Peter sagt noch, ja, ich glaube, auf uns kommen lustige Zeiten zu, nachdem Liz sagt, nur Tierfreunde können auch meine Freunde sein.
Ja, lustige Zeiten natürlich deswegen, weil es jetzt nur noch deutsche Vorlagen gibt. Und die Deutschen sind ja für ihren Humor bekannt.
Ich fand auch, das klang eher nach einer Drohung, jetzt auch Justus mit noch einer Freundin. Es wird also sehr spannend. Ich würde Folgendes vorschlagen. Ihr checkt jetzt mal schön die Termine und Tickets für den Bobcast live und wir treffen uns dann wieder hier zu dieser nächsten Folge Tatort Zirkus. Und da, du hast es schon gesagt, Andreas, beginnt wirklich eine neue Ära, nämlich die deutschen Fragezeichengeschichten von Brigitte Johanna Henkel-Weithofer. Da steigen wir dann ein.
Ja.
Und jetzt sag bitte dein Markenzeichen, Verabschiedungssatz. Ciao. Das ist der Podcast mit Pashing und Andreas Frisch. Pashing und Andreas Frisch.